Kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar möchte ich dir heute unseren Newsletter vorstellen. Den Online-Shop Geflüster Weekly. Dein E-Commerce Insider Update. Und in diesem Newsletter teilen wir einmal in der Woche die wichtigsten News aus der E-Commerce Bubble, damit du einfach immer up to date bist. Du erfährst, was sind Änderungen, die irgendwie in der Woche passiert sind, auf Werbeplattformen, auf Shopify. Was musst du wissen, um einfach immer up to date zu sein und am Ball zu bleiben? Und du erfährst in diesem Newsletter auch, was gerade wirklich gut funktioniert. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch ein Format mit dem Creative der Woche, wo ich einfach ein Creative vorstelle, was mir in der Woche besonders meine Aufmerksamkeit gezogen hat, was aus meiner Sicht sehr gelungen ist. Du erfährst, was passiert im AI-Bereich, was gibt's da für Neuerungen, was musst du wissen als Online-Händler, um einfach up-to-date zu sein und am Ball zu bleiben. Und ich gebe mir hier sehr viel Mühe, dass du hier wirklich was mitnehmen kannst, einen Mehrwert bekommst und ich hoffe, das merkt man auch beim Lesen. Du kannst dich anmelden, indem du einfach auf unsere Homepage gehst, www.behrendt-heinz.de. Da findest du unten im Footer die Verlinkung zum Newsletter. Ich verlinke dir den Link zur Newsletter-Seite auch direkt hier in den Shownotes und dann kannst du dich kostenlos anmelden und dabei sein, wenn es wieder heißt Online-Shop-Geflüster Weekly in deinem E-Mail-Postfach.
Online-Shop-Geflüster. Psst.
So, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute mal wieder mit einem Gast und zwar niemand Geringeres als Jan Lütitoden von Start to Finish. Wer hier schon länger dabei ist, der kennt ihn schon, weil Jan Lütitoden, wir haben vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so schon mal eine Folge gemacht. Weißt du noch, wie lange das her ist?
Ja, ich glaube, das ist 2 Jahre her, weil ich bin jetzt auch seit knapp 1,5 Jahren hier im neuen Büro und das war noch im alten Büro. Und ja, 2,5 Jahre kann das her sein, vielleicht auch 3.
Geil. Ja, wir nehmen heute nochmal eine Folge auf. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, zu Start to Finish. Was macht ihr und warum lohnt es sich hier heute zuzuhören?
Ja, also wir sind Headhunter für Startups. Das heißt, wir sind unterwegs für E-Commerce-Brands, Agenturen, viele aus dem E-Commerce-Dunstkreis, aber auch für Tech-Startups und suchen denen Mitarbeiter. Und der Sweet-Spot ist so die Skalierung von 0 auf 100 Mitarbeiter. Das heißt, im E-Commerce ist aus Wachstum nur von 0 auf 100 Millionen bummelig, bei Agenturen meistens so von 0 auf 10 Millionen. Tech kommt immer auf die Funding-Runden an, aber so Early-Stage, Angel-Investment, Seed-Runden bis nach Series A. Und genau, wir bringen in einer Woche richtig gute A-Player bei allen möglichen Arten von Startups ins Gespräch und beraten sie beim Aufbau von ihrer ganzen Organisation Richtung HR, Recruiting, Leadership.
Sehr nice. Und ihr habt ja im E-Commerce wirklich ganz, ganz viele große Namen, mit denen ihr schon arbeiten durftet. Vielleicht zählt ihr da noch ein paar auf und ich glaube, dann ist jedem klar, dass hier heute was für ihn drin ist.
Also ich glaube, das Ganze ging so ein bisschen los mit Snox, wahrscheinlich einer der bekanntesten Brands. Das ist da, ich glaube, Johannes hat mal gesagt, dass so 10% der ganzen Firma von uns kommt, die Hälfte der Führungsriege. Dann aber auch Seller X, die sind jetzt gerade pleite gegangen, aber damals eine der echt großen FBA, ja. Konsolidierungscases. Da haben wir das Ganze hochgerampt von 0 auf 80 Mitarbeiter in 3 Monaten. Gibt es auch bei Snox Salting noch eine Folge von. Aber auch heute auch Leute wie Naturtreu, Störtebäcker. Also ja, eigentlich sind wir bei den meisten am Start.
Ich wollte gerade sagen, also es wäre wahrscheinlich leichter aufzuzählen, mit wem ihr nicht gearbeitet habt, als ja, andersrum. Sehr gut. Okay, und wir wollen heute ja einfach mal wieder so ein bisschen über Recruiting, Führung, HR etc. sprechen. Ich habe einige Fragen mit dabei und vielleicht jetzt schon mal die Empfehlung. Ihr habt ja jetzt auch gerade einen eigenen Podcast gestartet. Wer hier in der Folge merkt, was für ein krasser Typ du bist und wie viel man hier mitnehmen kann, hört doch auch gerne mal im Hire or Fire Podcast rein. Den findet man auf Spotify, Apple Podcast und auf YouTube. Das lohnt sich auf jeden Fall. War ich gerade auch im Interview da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein und sprechen mal ein bisschen über Recruiting und HR, oder?
Let's do it.
Sehr schön. Jan Lütje, was mir auffällt, ganz, ganz häufig, ist, dass Gründer viel zu häufig anfangen, Leute einzustellen und zu hiren. Was glaubst du, warum ist das so und was kann man dagegen tun?
Sorry, kannst du die Frage nochmal sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, also was ich ganz häufig beobachte bei unseren Kunden, es sind ja häufig Einzelkämpfer oder so, ja, 2 Gründer, die es zusammen machen, sondern sie zögern diesen Moment voll krass heraus zu sagen, okay, jetzt stellen wir jemanden Vollzeit an oder gehen dann halt so Minischritte und holen sich einen Minijobber rein oder sowas in der Richtung. Und ich sehe das als Problem, weil es einfach super viel Momentum kostet und es halt nicht so schnell vorangeht, wie es vorangehen könnte. Und ich frage mich, warum ist das so und was kann man da irgendwie tun, vielleicht vom Mindset her, um diesen Knoten zu lösen?
Ja, ich glaube, die meisten stellen sich das Ganze so als Obfrage. So, soll ich Mitarbeiter reinholen? Ja oder nein? Gleichzeitig, wenn du eine Brand hast und die wächst und sagen wir, du machst vielleicht schon eine 500.000 im Jahr, gehst auf 1 Million zu, 2 oder sagst, ey, eigentlich würde ich gerne auf 5 Millionen gehen, auf 10 Millionen im Jahr, dann musst du ja safe irgendeine Art von Mitarbeiter einstellen. Und ich glaube, die meisten Leute denken sich, ob sie es überhaupt hinkriegen, einen Mitarbeiter zu hiren oder ob es überhaupt smart ist, sollte ich einen Mitarbeiter reinholen. Das ist die meisten fragen gar nicht so, wann und wen, sondern sollte ich es überhaupt machen? Und ich glaube, das ist schon die falsche Frage, weil wenn wir eine Firma aufbauen und wir wollen wachsen, kommen wir auch ums Mitarbeiterthema nicht drum rum. Durch KI hat sich natürlich ein bisschen was verschoben, ne? Man braucht aber nicht mehr so viele Leute wie früher für die gleiche Arbeit. Ich glaube, das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist auch eine Mindset-Sache. Das heißt, sich selbstständig zu machen, ist schon ein Riesenschritt. Was Eigenes zu launchen, Riesenschritt. Wahrscheinlich nutzen viele von euch auch Founder-Marketing und sind selber vor der Kamera. Das ist schon ein Riesenschritt. Und genauso ist Mitarbeiter zu hiren ein riesiger Schritt. Bill Gates hat mal gesagt, das fand ich sehr spannend, so Mitarbeiter einzustellen war nie ein Problem für ihn, aber als sie ein Gehalt wollten, schon. Und das heißt, natürlich hast du plötzlich auch so einen Kostenblock da sitzen. Das heißt, dich selber kostet es 3.000 Euro, 4.000, 5.000 Euro im Monat mit allen Nebenkosten. Musst du nochmal 20-25% on top rechnen. Ja. Und du hast ein Commitment, du bist plötzlich verantwortlich für jemanden. Du musst dich bei jemandem zurückmelden, du musst Führung lernen. Das heißt, ich glaube, da ist einfach so ein riesiges Ding von, also ich glaube, von null auf einen Mitarbeiter ist einfach ein verdammt schwieriger Schritt.
Ja, safe. Ja, kann ich mir auch vorstellen, beziehungsweise merke ich auch jeden Tag, dass ein großer Schritt ist. Und wenn ich zurückdenke, dann war es auch für uns damals ein extrem großer Schritt. Und ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar diese Frage, ob man es auch hinbekommen kann ohne Mitarbeiter. Und ich glaube, da ist super wichtig, sich einfach klar zu machen, was so der Weg für die nächsten 3 bis 5 Jahre sein soll und was du auch rausholen möchtest, sage ich mal, aus der Firma, auch finanziell herausholen möchtest. Weil klar kannst du irgendwie alleine das Unternehmen führen, wahrscheinlich kriegst du es auch auf ein paar Millionen Jahresumsatz oder so, aber nicht wirklich darüber hinaus, weil irgendwann kannst du einfach nicht mehr alles alleine stemmen. Und du hast doch den ganz großen Nachteil, wenn du alleine bist, du musst immer alles selbst machen. Du kannst nicht in Urlaub gehen. Ich kenne viele Shops, die stellen dann ihren Shop offline, wenn sie in Urlaub gehen. Wirklich? So, dann bricht der ganze Umsatz ein. Ja, klar, dann machen die irgendwie, ja, hier Lieferung erst wieder in 14 Tagen oder so. So, und wenn du immer alleine bist, musst du halt alles selbst machen. Wenn du krank bist, du musst arbeiten. Wenn du in Urlaub bist, du musst arbeiten oder musst deinen Shop einstellen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen.
Ja, und du musst halt alles machen. Also wir wollen ja alle in unseren Stärken arbeiten, in den Sachen, denen wir am effektivsten sind und den Sachen, die uns am meisten Spaß machen. Wenn du alleine bist, musst du einfach auch einen Großteil deiner Zeit mit Sachen verbringen, die du echt günstig abgeben kannst. Denn du kannst ja einfach jemanden für 4 Stunden die Woche als VA hiren. Du musst nicht gleich jemanden für 40 Stunden einstellen. Ja. Das heißt, du machst halt echt viel 15-Euro-Aufgaben, die dir wenig Spaß machen, die man halt aber machen muss und hast deshalb weniger Zeit für die strategisch wirklich wichtigen Sachen.
Ja, 100%. Ja, ist so. Das darf man sich vor Augen führen, wie viel die Arbeit gerade wert ist, die du machst pro Stunde, wenn du sie abgeben würdest. Und da ist es, glaube ich, relativ schnell offensichtlich, dass es nicht sinnvoll ist, das alles selbst zu machen. Was würdest du sagen, wenn man an dem Punkt ist, man hat realisiert, okay, ich muss ein Team aufbauen, ich muss wahrscheinlich auch irgendwann eine Handvoll Leute, vielleicht auch 10 Leute haben, um meine Ziele zu erreichen, was so Wachstum und auch die finanziellen Ziele angeht. Wenn man jetzt anfängt, Leute zu hiren, dann kann man ja wirklich ganz, 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 ganz viele Fehler machen. Und ich glaube, jeder, der ein Team aufgebaut hat über einige Jahre, der hat auch ganz viele Fehler gemacht, weil du lernst ja auch durch Fehler machen so ein bisschen. Also ich kann es auf jeden Fall bei mir sagen, ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht. Wahrscheinlich so ziemlich jeden Fehler, den man machen kann. Was sind aus deiner Sicht so die häufigsten Gründe, warum Hires scheitern? Also was man falsch macht als Gründer bei den ersten Hires?
Ich glaube, der größte, den wir sehen, sowohl wenn Leute zum ersten Mal jemanden hiren, als auch später, ist, dass sie einfach sich die falsche Person für den Job ausgesucht haben, beziehungsweise vorher nicht mal genau wussten, wen sie überhaupt brauchen. Das heißt, die fangen an mit irgendeinem Pain, den sie in der Firma haben. Sowas wie, unsere Buchhaltung läuft nicht gut oder unsere Ad Creators sind nicht gut genug oder unser Shop müsste cooler sein, unsere Fotos sind nicht gut genug oder in der Kundenberatung, im Customer Success läuft es nicht gut. Und dann nehmen die sich quasi alle Sachen, die nicht gut laufen, packen die in Stichpunkte und sagen, das ist der nächste Hire. Und zum einen ist es einfach eine sehr wirre Liste, vor allem beim ersten Hire, ne, weil sie jemanden haben, der Sales macht und Marketing und Buchhaltung und Creative Strategy. Weil das sind
die
halt deine,
wollen mich saugen.
Genau, das willst du halt alles haben. Ja. Gleichzeitig kannst du es gar nicht, gleichzeitig hast du da sehr unterschiedliche Typen für. Denn zum Beispiel für Buchhaltung brauchst du jemanden, der sehr administrativ ist, zuverlässig und ruhig und detailorientiert. Ja. Für den Creative Part brauchst du fast das Gegenteil. Du brauchst jemanden, der so im Big Picture denkt, der psychologisch denkt, der ein sehr guter Kommunikator ist, der sich auch in Leute reinversetzen kann. Also das Gegenteil von einem Buchhalter. Und das ist ein großer Fehler, den ich bei Leuten sehe, ist, dass sie einfach komplett random ihre Aufgaben alle in einen Job packen. Und anstatt das aufzusplitten, weil wenn man eine kleine Company hat, dann kann man natürlich nicht plötzlich 5 Leute hiren. Aber dann kannst du zum Beispiel sagen, ich hire eine VA, eine virtuelle Assistenz, 30 Euro die Stunde, 7 Stunden die Woche für Buchhaltung und den ganzen Ops-Kram. Dann hole ich mir eine Person Customer Success, das gebe ich zum Beispiel an, oder Customer Support, das gebe ich an eine Agentur ab, da buche ich 8 Stunden die Woche. Und dann hole ich mir zum Beispiel noch einen Freelancer für Design-Sachen, damit ich Ads schalten kann und meinen Job überarbeite. Und das ist erstmal mein Setup. Das heißt, ich würde erstmal damit anfangen zu schauen, ey, was sind die Sachen, was davon will ich zuerst abgeben? Und das Ganze lieber an Spezialisten in freier Zusammenarbeit geben, statt zu sagen, ich brauche eine Person, die so mein verlängerter Arm ist und alles macht, weil das findest du eh nicht. Und die Leute, die so eine Allzweckwaffe sind, die gründen eh selber, haben keinen Bock auf deinen Laden. Das heißt, der eine große Fehler, den ich sehe, ist, dass die Stellenprofile viel zu random sind. Und das zweite ist, wenn es wirklich jetzt um eine spezifische Vollzeitstelle geht, zum Beispiel jemanden für Paid Ads, dann haben die meisten kein sehr, sehr klares Profil im Kopf. Die wissen zwar, wir machen Meta-Ads und SEA, das wissen sie. Und die wissen, bei Meta spenden wir 70.000, bei SEA spenden wir 30.000, E-Mail-Marketing bauen wir gerade auf. Ist ja dann, glaube ich, eine sehr gängige Kombo. Und dann schreiben die diese Sachen einfach in eine Job-Ad und gucken, wer sich da bewirbt. Man muss aber einen Schritt weitergehen, sich überlegen, was ist der, also mit was für einem Background kann man all diese Sachen wirklich gut abfertigen. Zum einen ist es realistisch, jemanden zu finden, der SEA, Paid Social und CRM alles sehr gut abdeckt. Ist es überhaupt realistisch? Also ja, es gibt diese Leute, aber es ist schwierig, das in einer Rolle zu sehen. Und dann ist aber die Frage, suchen wir eigentlich jemanden, der von einer kleinen Agentur kommt und jetzt zum ersten Mal Inhouse arbeiten will, oder suchen wir jemanden, der bei einer kleineren Brand gearbeitet hat, oder suchen wir jemanden, der zum Beispiel einfach mal ein Praktikum im Online-Marketing gemacht hat, einen Junior, den wir jetzt weiter ausbilden, oder suchen wir jemanden von einer Brand, die mal 40 Millionen im Jahr machen, ne, wo jemand halt so ein sehr kleines Rad im Getriebe war, der jetzt zu uns kommt. Was ist überhaupt so das Profil, was ihr hier sucht? Ich glaube, die Frage stellen sich die meisten gar nicht. Und dann haben sie überhaupt keine Grundlage, um CVs, die reinkommen, zu bewerten, weil die hatten halt nur so ein paar Aufgaben, dann haben sie CV, aber die haben keinen Avatar, mit dem sie das Ganze abgleichen können. Ich glaube, das sind so wirklich die größten Fehler, die ich immer sehe.
Ja, ich höre raus, jetzt bei allen Sachen, die wir bisher besprochen haben, ist es super wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was will ich eigentlich? Und das macht ja einfach immer Sinn, so, weil wenn du einfach anfängst, dann gehst du halt irgendwo hin, und das ist halt komplett planlos. Von dem her, es macht immer Sinn, sich einmal kurz Gedanken zu machen am Anfang oder vielleicht sich auch mal eine Stunde hinzusetzen, das durchzuplanen und dann halt genau zu wissen, was man möchte, weil dann ist es auch viel leichter, diese Person zu finden, weil du weißt, wie du es ausschreiben musst und wo du suchen musst am Ende auch, ne?
Genau. Ja, sehe ich genauso wie du, Bernd.
Ja. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, was so wahrscheinlich so die ersten Hires und die ersten Aufgaben, sage ich mal, sein würden oder sein werden. Mhm. Wir haben da ja auch in der Folge bei euch im Podcast drüber gesprochen. Lass uns das vielleicht nochmal konkret machen. Du hast ja wirklich ganz, ganz viele E-Commerce-Brands betreut und wirklich ganz, ganz viele Leute da mitgeheiert. Wenn du jetzt einen Online-Shop vorne hast, ja, und der macht irgendwie 500.000 im Jahr, geiler Gründer, hat richtig Feuer und ist irgendwie realistisch auch mit dem Produkt innerhalb von einem Jahr das Ganze irgendwie zu vervielfachen und auch in ein paar Jahren irgendwie auf 10 Bio Plus zu kommen. Was sind aus deiner Sicht die ersten 5 Hires? Also was für Profile oder Themenbereiche sollten da abgedeckt werden? Und was sind das für Leute auch, die so früh in eine Firma reinkommen und da richtig abliefern?
Also die Nummer 1 ist ja tatsächlich etwas, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, Bernd. Weder in meiner Folge, jetzt auch bei dir, das ist eine Putzkraft.
Ja, guter Punkt.
Ne, weil warum willst du jemanden einstellen in deiner Firma, wenn du zu Hause 10 Stunden die Woche einkaufen gehst und Wäsche machst?
Ja.
Ne, du sollst dich entweder entspannen oder arbeiten. aber keine Wäsche machen. Das ist etwas, was du sehr leicht und sehr günstig abgeben kannst. Du kannst jemanden auch über deine Firma manchmal einstellen. Du kannst, ich würde es natürlich nicht empfehlen, das Ganze irgendwie so laufen zu lassen. Aber du findest aber für 20 Euro die Stunde eine sehr, sehr gute Lösung. Und wenn du Single bist oder auch als Pärchen, kannst du super gut, wenn du jemanden für einen halben Tag die Woche einstellst, sehr gut fast deinen gesamten Haushalt drüber laufen lassen. Na, das heißt, die Person kann einmal einen riesigen Einkauf für dich machen an der Liste und die kann einmal überall durchputzen.
Ja.
Weil das ist zum Beispiel was, was ich dann bei vielen Leuten sehe, dass sie sich dann zum Beispiel zu Hause nicht wohlfühlen, deshalb nicht so gut entspannen können, wenn sie fertig sind mit der Arbeit. Die können dann nicht in Ruhe arbeiten, weil da Zeug rumliegt. Die müssen dann abends nochmal eine Stunde Wäsche machen und das nervt. Oder die in der Mittagspause nochmal schnell los zum Rewe und dann irgend so ein billiges Croissant kaufen, nachdem man nicht gut arbeiten kann. Ja, das heißt, wenn du, das heißt, erstens tatsächlich außerhalb der Arbeit eine gute Putzkraft, ein Haushalt, eine gute Haushaltshilfe. Ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist eigentlich das gleiche in der Firma. Jemanden für die ganzen 15-20-Euro-Aufgaben in der Firma. Das heißt, allen nervigen administrativen Kleinkram musst du zuerst abgeben, bevor du an die großen strategischen Sachen denkst. Das beinhaltet zum Beispiel Buchhaltung, das beinhaltet Customer Support, das sind alle möglichen Organisationssachen, wenn es jetzt um Events geht oder Reisen. Oder deine Bahntickets, Kalendermanagement nicht unbedingt, da muss jemand schon fit sein, ansonsten zerschießt die Person deinen Kalender. Also diese ganzen kleinen administrativen Aufgaben musst du erstmal abgegeben haben, bevor du darüber nachdenken darfst, irgendjemanden eine Vollzeit einzustellen.
Aber ja, Lütje, das sind doch nur 30 Minuten am Tag hier mit Kundensupport. Muss ich dafür wirklich jemanden einstellen?
Nee, mach gerne selber. Und dann machst du auch noch die Buchhaltung mit 30 Minuten selber und dann läufst du in der Mittagspause 30 Minuten zur Rewe und holst dir dein Croissant, weil das dauert ja auch nicht lange und es ist gut, in die frische Luft zu kommen. Ne? Und dann gehst nochmal kurz 30 Minuten in den Business Manager rein und fixst da was und dann telefonierst nochmal kurz mit Hans-Joachim, der mit seiner Bestellung unzufrieden war, eine Dreiviertelstunde selber und zack, bist du halt einen halben Tag los und bist völlig fertig.
Ja, und das Problem ist auch, es ist ja nicht so, dass du dich wirklich dann 30 Minuten ransetzt und dann ist es fertig, sondern häufig hast du es einfach permanent geöffnet und wenn was reinkommt, dann reagierst du jetzt im Kundensupport, weil du hast ja auch den Anspruch, dass halt schnell geantwortet wird, dass die Kunden zufrieden sind und so, ist ja alles lobenswert, aber es zieht dir insgesamt dann mindestens das Doppelte an Zeit, die du eigentlich reinsteckst, weil du gedanklich immer da bist und die wirklich wichtigen Aufgaben, die wirklich Wert stiften, neue Ads zum Beispiel, einen neuen Funnel zu bauen, das ist halt die Aufgabe, die schaffst du nur, wenn du dich mal einige Stunden am Stück ohne Ablenkung dahinter klemmst. Und das sehe ich ist ganz, ganz häufig ein Problem, dass sowas dann einfach nicht möglich ist durch diese ganzen kleinen Aufgaben, die man ja nochmal eben nebenbei machen kann.
Genau, also es fehlt einfach der Fokus für die wirklich, der Fokus und Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben, die eine Firma nach vorne bringen, fehlt halt.
Safe, 100%. Okay, das heißt erstmal zu Hause jemand, der den ganzen lästigen Kram wegschafft, dann jemand in der Firma, der den ganzen lästigen Kram wegschafft. Was sind ansonsten Leute, die in diesem Stadium am meisten eingestellt werden, sage ich mal, was auch am meisten Sinn macht aus deiner Sicht?
Das heißt bei einer E-Commerce-Firma, meinst du, oder?
Ja.
Ich glaube, es geht so um zwei Richtungen. Das eine ist das Thema Marketing und Shop. Ja. Das heißt, sehr viele stellen sich dann dafür einen Allrounder ein. Häufig ist es eher ein Junior, dem man viel beibringen kann, der aber auf jeden Fall ein Grundverständnis hat von Online-Shop, von Marketplaces und von Online-Marketing. Denn meiner Erfahrung nach, wenn eine Firma 1, 2, 3 Millionen macht, die machen immer irgendwas richtig. Und die haben auch meistens so 1, 2 Sachen, die sie richtig, richtig gut können. Und das heißt, am besten ist es dafür, jemanden zu finden, der dich da einfach sehr gut supportet. Ne? Je nachdem, was das Ganze bei euch ist. Und das Zweite, was ich dann häufig sehe, ist jemanden eher für den anderen Bereich, den ganzen Operations-Kram. Das heißt Finanzen, Einkauf, Produkt, Abwicklung, das ist dafür jemand zu haben, der da supportet. Damit fährt man, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Mit einer kleinen E-Commerce-Firma kannst du bestimmt gut auf 5 bis 10 Millionen gehen mit sowas.
Ja, safe. Und es ist ganz interessant, weil du hast jetzt nicht gesagt, irgendjemand, der das Marketing übernimmt, sondern hast gesagt, der supportet. Und das ist auch ganz häufig eine Sache, die ich beobachte, gerade von Leuten, die dann zu uns kommen und uns erzählt haben, wie sie es gemacht haben in der Vergangenheit, womit ganz häufig auf die Nase gefallen wird. Man holt jemanden, der das Marketing übernehmen soll. So jemand, der sich damit auskennt, der das studiert hat, der da irgendwie schon vorher gearbeitet hat und so weiter, aber halt selbst keinen Plan davon hat. Und es ist fast ein Garant dafür, auf die Fresse zu fliegen, aus meiner Erfahrung, wenn du selbst halt keinen Plan davon hast. Das heißt immer...
Was denkst du, woran das liegt?
Wenn du keine Ahnung hast, wie willst du dann einschätzen, ob die Person Ahnung hat? Das ist das Problem. So, kannst du nicht. Und die wenigsten Personen haben halt richtig eine Ahnung. Deswegen ist es unabdingbar, weil es einfach die Hauptwertschöpfung ist auch im E-Commerce, also das ganze Marketing. Du musst halt selbst checken. Du musst selbst den Lead haben. Du musst führen. Du musst Leute haben, die dir zuarbeiten, dass halt vorangeht und die zeitintensiven Sachen dir weggenommen werden, Stück für Stück.
Ja, voll. Sehe ich auch so.
Ja, okay. Gut, dann haben wir es eigentlich abgehakt, so die ersten paar Hires. Macht Sinn. Wie funktioniert das für kleine Shops am besten? Also soll man jetzt irgendwie für die ersten Hires schon bei euch anklopfen und einen Headhunter suchen, der mir die Leute besorgt? Mache ich eine Stellenanzeige? Gehe ich über Netzwerk? Was funktioniert da aus deiner Erfahrung am besten?
Mhm. Ja, also zum einen, bei uns kann man immer anklopfen. Egal, was für eine Stelle es ist, wenn wir headhunten ja aktiv, gehen raus auf Leute, das sind aber eher seniorige Leute. Wir helfen ja aber auch Brands beim Aufbau ihres kompletten Recruitings und HRs. Ne? Das heißt, eigentlich ist keiner von uns da zu klein. Also könnt ihr gerne zu uns kommen. Was wir denen aber immer mitgeben, ist, dass sie es bei sich auch in-house aufbauen. Denn Hiring, wenn du größer wirst, ist Hiring ein fundamentaler Skill. Und auch wenn du sagst, boah, ich will ja nur 3 Leute hiren, diese 3 Leute entscheiden letztendlich darüber, wie schnell und gut deine Firma wächst und wie entspannt du selber bist. Weil mit 3 Leuten kann es das absolute Navy Seals Champions League Team sein, was sich auf 10 Millionen hochballert und alle deine Kumpels sagen, Alter, wie hast du diese Person gefunden? Es kann aber auch ein absoluter Kindergarten werden, wo sich 2 Personen immer untereinander streiten und die Sachen sind dann doch nicht so gut. Aber wie man dann sagt, aber sie sind ja alle nett und geben sich Mühe. Und letztendlich hast du den Stress und arbeitest 80 Stunden die Woche bis abends im Lager und dann will es auch niemand für seine Schuld halten. Das sind halt so die 2 Optionen, die du hast. Und daher zum einen, man muss halt wirklich, wirklich gute Leute hiren. Wenn es jetzt darum geht, wie man diese Leute findet, meistens geben wir den Leuten 2 Sachen mit. Das erste sind kostenlose Stellenausschreibungen, die ganz normalen, unsexy Job-Ads. Ja. Da liest man relativ wenig drüber. Ich glaube, das kommt daher, dass einfach Agenturen damit kein Geld verdienen können. Es wird ja immer auch das gehypt, womit Agenturen irgendwie Geld machen können. Und mit kostenlosen Stellenausschreibungen kannst du halt kein Geld verdienen. Das wird nicht so gehypt. Aber das ist mit das Effektivste, was es überhaupt gibt. Ja. Und wir sprechen ja auch hier über keine Highflyer-Position. Wir wollen ja niemanden für 120.000 heiren, der Head of E-Commerce bei einer 70-Mio-Brand war. Wir wollen ja am Anfang einfach nur jemanden haben, der mich im Admin supportet, jemand, der eine Haushaltshilfe ist und jemanden, der mich im Marketing supportet, im Shop oder bei den Finanzen, einen kleinen Schrubber. Also alles kein Hexenwerk und vom Background her ist es auch relativ simpel. Wir brauchen im Haushalt jemanden, der das kann und gut gemacht hat. Wir brauchen als VA jemanden, der es auch kann und schon genau so gemacht hat. Wir brauchen Marketing und Shop jemanden, der mindestens mal ein Praktikum hat und Bock hat, da mehr zu lernen. Und wir brauchen im Finance und Ops und Supply Chain Bereich jemanden, der aus einem dieser Bereiche kommt und sehr zahlenaffin ist und mit Excel umgehen kann. Und das heißt, wir überlegen uns dann, wenn so jemand, je nachdem welcher Job es ist, nach einem Job sucht. Nehmen wir mal jemand für Online-Marketing und Shop. Wir haben also ein Junior-Online-Marketing, Junior-E-Commerce-Manager-Profil. Das ist in der Regel jemand, der einfach mal 6 Monate bei About You in Hamburg ein Praktikum gemacht hat und jetzt anfangen will zu arbeiten. Dann schreiben wir eine schöne Stellenausschreibung. Wichtig, ihr nutzt eure Copywriting-Skills und schreibt da nicht so, wir suchen dich und wir sind eine junge Familie und bla bla bla. Das schreibt halt jeder. Also nutzt wirklich eure Copywriting-Skills, schreibt das, was euch ausmacht und überlegt euch, könnte eine andere Brand das genauso ausschreiben? Falls ja, ist es nicht gut genug. Mhm. Wenn es wirklich nur zu euch passt, dann ist es cool. Und diese Stelle schreiben wir einfach häufiger aus. 3-mal, 4-mal, 5-mal mit verschiedenen Titeln, die Zielgruppe bei Indeed oder Google Jobs eingeben würde, wenn sie einen Job sucht. Das heißt, bei unserer Stelle für E-Commerce und Online-Marketing schreiben wir zum Beispiel einen Online-Marketing-Manager aus, wir schreiben einen Junior-Media-Buyer aus, einen Trainee-Online-Marketing, einen E-Commerce-Manager, einen Trainee-E-Commerce-Management. Ne, wir hauen das einfach mal raus, damit sich unsere Zielgruppe bewirbt und laden die ein. Das zweite, was wir machen können, ist aktiv auf Leute zum Beispiel auf LinkedIn zuzugehen. Das heißt, wir adden einfach mal 30, 40, 50 Leute, die unseren Kriterien entsprechen und schreiben denen eine schöne Nachricht. ob sie nicht mehr Bock haben, mit uns zu sprechen.
Ja, ist natürlich sehr zeitintensiv. Erfahrungsgemäß, das mit den Stellenanzeigen funktioniert echt gut. Da haben wir auch tatsächlich die meisten Leute drüber gefunden. Auch wirklich, wirklich gute Leute. Was auch immer gut funktioniert, finde ich, gerade bei so kleinen Firmen, ist ja auch geil, wenn du Leute da hast, die sich mit der Mission irgendwie verbinden können, die das feiern, was du machst, etc., die wirklich Bock haben, Gas zu geben, ist einfach das eigene Netzwerk anzuzapfen. Also mal eine Story zu machen auf Instagram, mal eine Story zu machen bei WhatsApp, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass da Leute dabei sind, die auch passen. Und da ist schon mal sichergestellt, die feiern das, was du machst und sind nicht nur da wegen dem Geld, sondern auch, weil sie es geil finden.
Ja, klar. Geht natürlich nur, wenn wir remote arbeiten. Weil wenn wir bei uns Regionalleute suchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei unseren Kunden jemand dabei ist, die wird dann irgendwann geringer. Aber dann sind wir wieder bei Stellenausschreibung. Ne? Einfach Online-Marketing Köln und los geht's.
Ja, safe. Ja, also ganz langweilig, ganz basic, sehe ich aber genauso. Ist auch das, was wir eigentlich immer empfehlen. Und wenn es dann spezieller wird, so wenn du wirklich jemanden brauchst, der was auf dem Kasten hat, der Erfahrung hat etc., dann kann man das natürlich über die Wege weitermachen und dann macht es vielleicht aber auch Sinn, wenn es wirklich dringend ist und das Wachstum auch daran hängt, dann einfach bei euch anzuklopfen, weil dann hast du halt einfach relativ zügig Leute und kannst dir halt sicher sein, dass sie was auf dem Kasten haben und hast halt keinen Aufwand damit, weil so selbst auf LinkedIn zu gehen, Leute anzuschreiben und so, da kannst du halt auch wieder 40 Stunden rein versenken und am Ende nichts rausbekommen. Cool.
Und es ist schwierig, weil wenn du da bist, wo du jetzt richtig krass wachsen wirst, dann kannst du nicht nur, hast du nur deine Vision da zum Verkaufen. Ja. Weil der Ist-Status ist aber nicht gut genug, um die Top-Leute reinzuholen, die richtigen A-Player. Und da kommen wir halt auch rein, um da Vertrauen mit diesen Leuten aufzubauen, damit die mit dir ins Gespräch gehen.
Ja, wie ist denn das grundsätzlich zum Thema Gehalt? Wie mache ich das, wenn ich am Anfang halt nicht so ein krasses Gehalt zahlen kann? Also wie mache ich es trotzdem attraktiv?
Ja. Ich glaube, zum einen, schau erstmal, ob du es auch über Teilzeit abdecken kannst. Denn wenn du, also erstmal schau, dass du so wenig Stunden wie möglich vergibst. Denn wenn du dir wenig leisten kannst, hast du zwei Optionen. Entweder du machst Vollzeit mit niedrigeren Gehalt oder du holst dir irgendwie jemanden sehr, sehr guten, der teurer ist pro Stunde und du lässt ihn halt nur 20 Stunden arbeiten. Ja. Oder sie. Das heißt, da würde ich erstmal wirklich überlegen, wie viel ihr braucht. Punkt 2 ist, schau, dass dein Cashflow stimmt. Also, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, krieg erstmal deine Finanzen im Griff, bevor du heirst.
Ja.
Weil häufig ist das ein Fix, den du in 1-200 machen kannst und zack, kannst du jemanden, der 2 Level höher ist, leisten. Ja. Was du dann auch machen solltest. Punkt 3 ist, nichts ist teurer als schlechte Mitarbeiter. Also, wenn du eine billige Gurke im Team hast, da kannst du überhaupt nichts mit anfangen.
Ja.
Also letztendlich sparst du kein Geld damit. Wenn das Unterschied ist, ob jemand 3.000 Euro kostet, 4.000 Euro, da ist teilweise ein riesiger Unterschied dazwischen in der Qualität. Das heißt, unsere Faustregel ist immer, A-Player kosten 20% mehr und haben 200% mehr Output.
Ja.
Die rocken einfach viel mehr ab. Das heißt, du solltest natürlich niemanden heiren, nur weil er teurer ist. Du solltest auch niemanden heiren, der teuer ist, aber schlecht. Wenn du aber die Wahl hast zwischen zwei Leuten, eine Person ist mittelgut und kostet Betrag X, die andere Person ist eine richtige Waffe, kostet 20% mehr, würde ich immer die nehmen, auch wenn es weh tut.
Safe, würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt so die ersten Leute heirat, so hat man ja tendenziell wenig Erfahrung damit. Wer sind eigentlich richtig krasse Leute? Wie identifiziere ich die vorher? Wie mache ich das? Also wenn ich jetzt jemanden heilen möchte, den Online-Marketing-Manager zum Beispiel. Ich mache es selbst über die Stellenanzeigen. Es kommen Leute rein, die sehen irgendwie gut aus. Wie finde ich heraus, ist das wirklich ein harter Ficker oder nicht?
Ich glaube, auch das sind zwei Sachen. Zum einen musst du erstmal selber die Skills haben, das zu erkennen. Das heißt, du musst selber ein klares Bild vor Augen haben. Denn viele, die anfangen, denken, boah, ich habe voll die krassen Leute im Team. Nach 2 Jahren merken sie, boah, die sind eigentlich alle Mittelmaß, denn ich brauche was ganz anderes.
Ja.
Das heißt, man muss selber lernen, was krasse Leute sind. Und das kannst du machen, indem du mit vielen Leuten sprichst. Indem du dich mit anderen Unternehmen auch austauschst, wen diese im Team haben und wie die Leute abliefern. Auch, ich kenne das auch teilweise, dass Leute mir sagen, boah, ich habe voll das gute Team. Wenn ich denen aber erzähle, was mein Team in meinem Urlaub gemacht hat, dann kippen die Kimmlade runter. Ja, weil wenn sie sagen, ich habe ein krasses Team, damit meinen sie, wenn ich jemandem eine Aufgabe stelle, dann machen die Leute das relativ bald und ich brauche nur 2 Review-Schleifen, bis es in etwa da ist, wo ich hin wollte.
Ja,
und dann meinen sie, ja, voll super. Ja. Und was ich unter super verstehe, ist halt, ich gebe keine Aufgabe. Jemand sieht ein Problem und macht das hardcore gut, ohne dass ich es gesehen habe. Und dann werde ich irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt. Und unsere komplett neue, zum Beispiel Messestrategie, ist komplett fertig, ohne dass ich es jemals gesehen habe, wusste, dass wir es überhaupt machen sollten. Und die ist auch noch geil. Ja, ja. Also das ist ja ein guter Mitarbeiter.
Ja, safe. Solche Leute wünscht man sich auf jeden Fall.
Genau. Ja. Das musst du erst im Hinterkopf haben. Und dann geht es natürlich darum, die Leute zu screenen. Da geht es also darum, wie baue ich einen guten Bewerbungsprozess auf. Und der muss gut zusammengesetzt sein. Wir müssen aber auch im Gespräch die richtigen Fragen stellen. Und was ich sehr wichtig finde, hast du ja auch nochmal von dem Podcast bei mir erzählt. Und ich sehe es genauso. Du musst auf dein Bauchgefühl hören. Beziehungsweise, ich habe mal gehört, so wenn jemand dir sein wahres Gesicht zeigt, dann glaub ihm. Das heißt, wenn du bestimmte Sachen siehst, geh mal davon aus, dass alles im Job doller ist als im Interview. Wenn jemand krass ist, macht das gut, geh mal davon aus, ist im Job genauso und die Person ist noch geiler, als du denkst. Ja. Wenn jemand Probleme hat im Interviewprozess, Sachen nicht bestimmt laufen, geh mal davon aus, dass er sich dafür richtig Mühe gegeben hat, um dahin zu kommen. Und geh mal davon aus, dass diese Mühe abflacht, wenn die Person erstmal einen Arbeitsvertrag hat. Das heißt, sei da auch rigoros und heier wirklich, wirklich gute Leute, die arbeiten können. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Stell sicher, dass die Personen wirklich gerne effektiv Sachen wegarbeiten. Das ist für mich eine so der wichtigsten Sachen, weil wer sich nicht selber alleine am PC fokussieren kann, um Sachen wegzuarbeiten, das ist echt ein Problem als Mitarbeiter.
Das heißt, das wird dann getestet im Bewerbungsprozess, beziehungsweise das würdest du empfehlen. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, wie man das testen kann?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Zum Beispiel bei einer Case Study. Da können wir auch gut prüfen, wie gut jemand in der tatsächlichen Arbeit ist. Nehmen wir an, wir testen jetzt eine VA für die Buchhaltung. Dann würde ich eine Case Study erstellen, wo man zum Beispiel 10 Rechnungen buchen muss. Und ich würde einfach sagen, hier ist unser Zugriff, share mal deinen Bildschirm, buch mal diese 10 Rechnungen. Und dann in die Rechnung Fehler einbauen. Zum Beispiel falsche Beträge, netto, brutto, falsch, kein Datum, kein Lieferdatum, also was auch immer, Kleinigkeiten. Ja. Aber du sagst nicht, überprüf das auf Fehler. Sag einfach nur, buch das mal. Ja. Und dann merkst du, ob dem Person das von selber auffällt. Genauso im Marketing. Zeig dir mal zum Beispiel 2 Kampagnen, die du auf Meta laufen hast. Und hab da drunter eine dritte, wo offensichtlich was falsch läuft an den Metriken. Aber zeig dir überhaupt nicht drauf und sag, guck dir nur diese 2 an. Und guck halt, sieht die Person offenbar, du musst ja nicht auf den ersten Blick sehen, dass da was falsch läuft. Ja. Dass einfach nur Geld verbrannt wird. Das sind Sachen, um fachliche Sachen zu überprüfen. Und dann, um Arbeitsweise zu überprüfen. Und ob die Person wirklich zuverlässig ist. Was ich immer gerne mache, ist Eigeninitiative zu überprüfen, indem ich zum Beispiel eine kleine Case Study mache oder auch eine Art Schnuppertag und denen keine Aufgaben gebe. Zum Beispiel, wir haben eine sehr gute Mitarbeiterin im Marketing, die hatte einen Schnuppertag hier bei uns im Büro und ich habe halt gesagt, komm mal her und guck dir alles an. Und Eigeninitiative kannst du halt nur überprüfen, indem du jemanden Raum gibst, etwas zu machen, aber keine Aufgabe.
Ja.
Ne? Wenn du der Person 7 Aufgaben
macht Sinn.
Gibst und die erledigt die 7 Aufgaben, dann merkst du halt, wie zuverlässig die Person ist und du merkst nicht, ob die Eigeninitiative hat. Ja. Ne? Und die hat halt sofort die Blumen besser hingestellt, ein paar Sachen zurückgerecht, hat angeboten, Wasser zu holen, Fotos gemacht für meine Instagram-Story, alles von selber. An ihrem Schnuppertag. Ne? Und ich hab alles, was ich gesagt habe, setze ich mir hin, guck mal zu, wie das hier bei uns ist.
Ja.
Das heißt, diese Sachen muss man machen. Und zum Schluss, um wirklich zu überprüfen, ob jemand gut und strukturiert Sachen wegarbeiten kann, ist es auch wichtig, auf den Background der Person zu schauen. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass eine Person, so ähnlich wie ein Aktienkurs, ganz nüchtern und traurig betrachtet, in etwa so weiter verläuft wie bisher. Das heißt, wenn jemand seit einigen Jahren am Arbeitsmarkt ist und kann die eigentlich nicht so heftige Sachen erklären, die er oder sie gemacht hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie auf mal eine Rakete wird.
Ja.
Wenn aber jemand in der Schulzeit 3 Jahre gekellnert hat und hat danach im Studium freiwillig einen Podcast gestartet, auch noch jetzt online ist, wo die immer noch Sachen aufnehmen.
Ja.
Und die Person hatte selber schon mal einen Shop. Und jetzt hat sie seit 1,5 Jahren bei einem Shop gearbeitet und hat da Amazon für die gelauncht. Ja, die Person kann arbeiten, denn du siehst, dass die Person Sachen geschafft hat.
Ja.
Und denn das ist ja das Ziel von Arbeit. Das Ziel ist ja nicht, dass jemand viel am Laptop sitzt und irgendwas macht. Denn die Personen, die sagen, oh, ich habe heute wieder so viel gemacht, ich weiß aber gar nicht was und es war wieder so ein wilder Tag, die will ja keiner haben.
Nee.
Sondern wir wollen die Personen haben, die sagen, ja, ich habe das gemacht, check, 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 check. Die Personen, die wollen wir haben und dafür gucke ich, was, wie die Person bisher ihr Leben gelebt hat.
Ja. Ja,
also bewiesene Motivation, nenne ich das immer.
Ja. Das waren sehr viele geile, konkrete Tipps. Ich glaube, es hat schon mal richtig weitergeholfen. Ich habe eine letzte Frage, wo ich gerne noch kurz reingehen möchte. Und zwar, ich glaube, du hast gerade auch schon irgendwann gesagt, ein falscher Mitarbeiter kostet dir am Ende richtig viel Geld. Mhm. Viel mehr als das, was du an Gehalt zahlst, weil du verlierst Zeit. So, dann beobachtest du den erstmal 3 Monate, dann drehst du ein paar Feedback-Schleifen, gibst ihm die Chance, sich zu verbessern, dann sind auf einmal 6 Monate rum, du hast quasi 6 Monate Gehalt gezahlt, 6 Monate mittelmäßige Personen gehabt, wo es eigentlich mit einer richtigen Person hätte viel krasser vorangehen können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man erstmal checken muss, wie entscheidend das ist. Und ich weiß es und kann es auch mit dieser Überzeugung sagen, weil ich diesen Fehler ja schon gemacht habe und erlebt habe, wie teuer das sein kann. Wünsche ich niemandem, ist aber hilfreich. Deswegen, was sind aus deiner Sicht K.O.-Kriterien im Bewerbungsprozess, die man ignoriert oder die viele Gründer ignorieren, woran du aber erkennen kannst, dass es eigentlich jemand ist, mit dem du nicht arbeiten möchtest. Vielleicht auch für dich einfach konkret.
Ja, das ist Red Flags, die man aber häufig mal ignoriert. Ich glaube, das eine ist, wenn irgendwo im Bewerbungsprozess etwas, das abgesprochen wurde, nicht erledigt wird.
Mhm.
Zum Beispiel, ich bitte auch manche Bewerber, dass sie mir einen Kalender-Invite checken fürs nächste Interview.
Ja, geil. Ne?
Weil ich will einfach sehen, ich will ja alles delegieren, was geht.
Ja.
Ne? Und auch später, wenn ich die Wahl habe, ob ich mit Kalender-Invite einstelle, jemand aus meinem Team, dann ist jemand aus meinem Team.
Das ist geil, ja.
Gute Idee. Genau. Und von daher frage ich, kannst du mir mit Invite checken?
Ja.
Weil du willst nicht jemanden, der sagt, ja klar, mache ich gerne.
Ja, und nicht jemand, der sagt, oh, ich habe aber kein Calendly.
Genau. Genau. Ganz genau. Oder jemand, der sagt, boah, wie ist denn deine E-Mail? Ich so, ja, du bist schon an einem Call mit mir, du bist über einen Link reingegangen, in dem ich der Host bin, da findest du die. Ne, jemand, der das dann nicht weiß, das ist, also sowas ist für mich dann eine harte Red Flag.
Ja.
Und jemand, der da auch zögert, weil mir ist lieber jemand, der sagt, klar, mache ich, dann rausgeht, eigentlich gar keine Ahnung hat und es dann rausfindet. Ist mir viel lieber.
Ja.
Weil ich will jemanden, der es rausfindet. Das ist eine Sache, dann, und ich glaube, schlecht reden über den nächsten Job und die Probleme bei allen anderen Sachen, allen anderen suchen nur durch sich selber.
Ja.
Das ist eine Sache. Ich bin kein Fan von Jobhoppern.
Bedeutet?
Wann ist jemand
Jobhopper?
Ja, wenn du mit einem Jahr einen Job wechselst, bist du für mich ein Jobhopper.
Ja.
Je nach Branche, in kreativen Bereichen wechselst du häufig noch ein bisschen mehr. Aber nehmen wir an, jemand im Sales, der einmal im Jahr einen Job wechselt, der heißt, der hat sich nie effektiv einen Kundenstamm aufgebaut, der hat eigentlich nie irgendwo mit Erfolg gehabt. Das heißt, häufig sind das dann Leute, die charismatisch sind und die konnte ja alle Wechsel gut erklären.
Ja.
Nee, das brauche ich nicht.
Aber auch da kannst du dich darauf verlassen, dass halt ziemlich ähnlich weitergehen wird. Das heißt, er ist dann ja bei dir und dann hoppt er halt wieder.
Genau. Genau, und auch dafür wird es ja dann gute Gründe geben und man war sich da auch einig und es hat einfach nicht sein sollen.
Ja.
Ja, nein, Bullshit.
Safe. Was für mich auf jeden Fall auch noch ein Ding ist, ich meine, unsere Lebenszeit ist begrenzt, gerade wenn man ein kleines Team hat und nicht 100 Leute hat, ich muss auch einen Vibe haben, persönlich mit den Leuten im Gespräch, weil ich so das Gefühl habe, es langweilt mich oder man schafft es nicht so, das Eis zu brechen und es matcht einfach persönlich nicht so und ansonsten passt alles. Reicht das für mich aus, um einfach zu sagen, yo, ist kein Match und so, weil ich muss am Ende Zeit mit der Person verbringen und es muss viben, auch persönlich.
Safe. Ich sage immer, jedem, den ich nicht gerne zu einem Grillabend bei mir zu Hause einladen würde, kann nicht bei mir arbeiten.
Ja, safe. Heißt nicht, dass man am Ende befreundet sein muss mit seinen Mitarbeitern, aber man verbringt halt einfach arsch viel Zeit zusammen, von dem man muss einfach Spaß machen zusammen.
Voll. Sehe ich genauso.
Und viben. Und wir haben auch da schon drüber gesprochen, aber ich muss es noch einmal betonen, weil das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. Du willst, oder am Ende willst du ja zuverlässige Mitarbeiter haben. Ich mache Aufgabe X bis dann und dann. Dann ist unser Meeting. Ich bereite das vor. So, du willst dich darauf verlassen können, dass das, was sie sagen, genauso gemacht wird. Du hast es gerade im Prinzip auch schon gesagt. Ich finde, woran man das auch super gut erkennen kann, ist allein schon Pünktlichkeit. So, wenn der Termin um 16 Uhr ist, dann sollte man auch um 16 Uhr da sein. Wenn sie zum Probetag kommen und um 9 Uhr geht's los, dann um 9 Uhr oder besser noch 5 Minuten vorher. Und da würde ich auch nichts durchgehen lassen. Also wenn dann jemand 10 Minuten später kommt und sagt, ja, sorry, die Bahn hatte Verspätung, dann ist es für mich eigentlich schon ein Grund zu sagen, jo, sorry, aber du kannst wieder nach Hause gehen. Natürlich ein bisschen freundlich formulieren, aber da würde ich wirklich rigoros sein und knallhart, weil das wird genau so weitergehen und noch schlimmer werden.
Ja, das hatten wir auch schon einmal. Kam 20 Minuten zu spät und meinte, boah, ja, der Verkehr heute Morgen war wild. Ich meine, Junge, du wohnst seit 7 Jahren in dieser Stadt. Was hast du erwartet? Der ist jeden Morgen so.
Hast du ihn dann weggeschickt wieder?
Nee.
Also er ist dann da geblieben noch den Tag?
Ja, die 1-2 Stunden, ja.
Ja, safe. Ich meine, muss man natürlich auch üben, muss natürlich auch alles menschlich cool sein, aber am Ende des Tages, wenn du für dich entschieden hast, es passt nicht, dann tust du am Ende niemandem Gefallen, wenn du aus Anstand noch 1-2 Stunden irgendwie rein investierst. Ja, also da wäre ich wirklich ganz knallhart zum Thema Pünktlichkeit.
Ja.
Da siehst du ganz, ganz viel dran, finde ich.
Ja, glaube ich auch, glaube ich auch.
Ja, nice. Ja, Lütje, da war sehr viel geiler Input dabei. Vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Tipps. Ich glaube, da konnte man richtig was mitnehmen. Wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man eine Stelle zu besetzen hat, die nicht ganz leicht zu besetzen ist?
Ja, gerne entweder startupfinish.de oder mein LinkedIn.
Nice, verlinke ich in den Shownotes. Und auch gerne im Podcast reinhören, Hire or Fire. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das war bestimmt nicht die letzte Folge hier im Podcast.
Cool, Bären, vielen Dank.
Sehr gut, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.